Chaos und Bürgerkrieg auf den Straßen ist vielleicht auch sogar das, was die Globalisten langfristig bezwecken und wollen. Wie können wir die Politiker austauschen, bevor sie das Volk austauschen? Am Ende, und das ist die bittere Wahrheit, haben wir es dann nur uns selbst zuzuschreiben. Mhm. Keinen Bilderbergern, keinen Freimaurern, keinen Globalisten. Ja, die sind da, aber die sind nur so erfolgreich, weil wir so schwach und so untätig sind. Es ist am Ende, liegt es an uns.
Wenn Deutschland die Zahlungen einstellt, ist die Europäische Union Geschichte.
Immer dann, wenn das Regime ein paar Zugeständnisse macht und versucht, sie zu reformieren, dann ist es meistens das Signal kurz vor dem Zusammenbruch.
Der Fall Henry Novak ist noch allen Menschen in Erinnerung. Der messerversuchte Kopfabschneidermord in Belfast ebenso. In der vergangenen Woche gab es massivste Ausschreitungen in Belfast, aber das Thema Massenmigration, die Folgen, die Kriminalität, die Ausschreitungen und das Chaos sind brandaktuell. Ich habe heute zu Gast Martin Sellner bei mir. Schön, dass du ins Studio gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben das Studio heute rot gefärbt. Wir haben es ganz rot gemacht entgegen unseren sonstigen Gewohnheiten, weil es wirklich ein so heißes Thema ist. Über die Migration, die Folgen und mögliche Lösungen darf man heute nicht sprechen. Halten Sie sich fest, das wird eine explosive Sendung. Ja, Martin, wir wollen heute natürlich über Remigration, dein Fachgebiet, sprechen, aber wir wollen auch weiter ausholen, denn es gibt einiges zu besprechen aufgrund der aktuellen Lage. Noch einmal zur Erinnerung für die Zuschauer, vor einer Woche kamen diese Horrorbilder ins Netz, gingen viral, obwohl die Polizei aufgefordert hat, man solle diese Bilder nicht verbreiten. Ein afrikanischer Asylwerber kniet über einem Mann, sticht mehrfach auf ihn ein, auf das Auge, ins Gesicht, in den Rücken und versucht ihm dann auf offener Straße einfach den Kopf abzuschneiden. Daraufhin entflammt der Protest, dieser lang angestaute Protest, und die vor allem junge Männer in Irland haben sich Luft gemacht, sind nicht nur auf die Straße gegangen und haben protestiert, sondern haben Autos, Müllcontainer und ja sogar Wohneinheiten angezündet. Es eskaliert tatsächlich. Ist das so die Form des Auflehnens, des Protests, des Aufbäumens gegen diese aufgezwungene Massenmigration, wie es aus deiner Sicht ablaufen sollte, oder geht das in eine falsche Richtung?
Eindeutig Letzteres. Aber wir müssen zuerst mal klar sagen, den Zorn, den verstehe ich völlig. Ich verstehe die Wut, und das hat ja auch Rupert Lowe klar gesagt, und diese Parole ging durch die ganze Insel, enough. Mhm. Es reicht. Es reicht jetzt einfach uns allen. Es reicht uns, mit ansehen zu müssen, wie unser Land verlieren. Und in England muss man sehen, die Grooming-Gangs zuvor. Ja, wirklich ein riesiger genozidaler Ausmaß, hat Rupert Lowe gesagt. Ein Sex-Sklaven-Ring. Tausende junge englische Mädchen wurden hier vergewaltigt und gefoltert. Die drei Mädchen von Southport, die getötet wurden von ebenfalls diesem Afrikaner. Also das Volk hat so viel erduldet, so viel erlitten. Ich verstehe, dass die Wut explodiert, aber das Problem ist natürlich, aus einer strategischen, aktivistischen, demokratischen Sicht braucht es eine friedliche Massenbewegung. Die Engländer, das Volk, müssen aufstehen, und es reicht eben nicht, wenn ein paar zornige junge Männer dann ihre Wut chaotisch explodieren lassen. Das bewirkt sogar eher noch das Gegenteil. Vor allem aber trifft es auch nicht die wirklich Schuldigen. Mhm. Weil ich verstehe vollkommen den Zorn über Überfremdung. Das stört mich auch. Aber der wahre Schuldige ist eben nicht der Migrant, der um die Ecke lebt. Der wahre Schuldige ist der Politiker, der ihn dort angesiedelt hat.
Der es zugelassen hat, der ihn angelockt hat, der ihm alles Mögliche versprochen hat. Und wer weiß, was dem Täter, hinter uns sieht man ihn prominent, alles in Aussicht gestellt wurde, als er seine afrikanische Heimat verlassen hat. Also sich entschieden hat, hier Scheinasylant zu werden, um dann sozusagen so durchzudrehen. Es wird ja oft dann gesagt, ja, die sind alle psychisch gestört. Natürlich haben die eine Störung in unseren Augen, aber die Politiker, sie haben das alles geduldet und sie lenken ja bis heute nicht ein.
Exakt. Die machen einfach weiter. Ja, der UN-Migrationspakt wird durchgefochten, die Massenmigration geht ungebrochen weiter, leider sogar in einem Land wie Italien, wo eine rechte Politikerin an der Macht ist oder sein sollte. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Ich glaube, dass auch dieses Chaos zum Teil gewollt ist. Mhm. Also was genau jetzt da geschah bei diesen Riots, weiß ich nicht. Aber ich habe vorher, wenige Stunden vorher, einen Post gemacht, gesagt, es wird garantiert einen Jean-Provocateur geben. Und deren Ziel ist es, diese Proteste in einem riesigen Gewaltspektakel in die Luft zu jagen, damit die Polizei nachher mit voller Gewalt losgehen kann und Legitimation. Das haben sie auch gemacht. Wirklich mit militärischen Mitteln, militärischer Mobilmachung wurden diese Proteste niedergekämpft. Und ich glaube, dass hier durchaus auch der Staat versucht, diese Proteste zu delegitimieren. Und ich glaube, Chaos und Bürgerkrieg auf den Straßen ist vielleicht auch sogar das, was die Globalisten langfristig bezwecken und wollen. Und da müssen wir als Patrioten dagegenhalten. Wir müssen uns organisieren. Wir brauchen also einen organisierten, klaren Plan. Wie werden wir diese Politiker los? Wie können wir die Politiker austauschen, bevor sie das Volk austauschen, um Jörg Haider zu zitieren?
Wie schätzt du das ein? Könnte es sein, dass diese Proteste von den britischen Inseln auch überschwappen und in Berlin, Köln, Wien oder sonst wo so eskalieren, dass sich eine Bevölkerungsschicht, die sich vielleicht gar nicht so viel mit Politik beschäftigt, die aber einfach die Schnauze voll haben, dann Luft machen möchte?
Auf jeden Fall. Weil wir haben das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also der Bevölkerungsaustausch ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch Millionen junger Europäer und europäischer Männer, die nicht bereit sind, ihr Land preiszugeben. Mhm. Und die wurden bisher vor allem sediert. Mhm. Mit zweimal im Jahr nach Mallorca, mit Fußball-WM, Brot und Spiele, ja, wie früher. Mhm. Aber wenn halt statt Brot und Spiele nur mehr Angst und Strafe da ist, wenn das Gerstl, wie wir in Österreich sagen, also wenn der, für die deutschen Zuseher, wenn es im Börserl nicht mehr gut aussieht und zugleich dann noch diese ständigen ethnischen Schocks kommen, kann das bald und rasch hochgehen. Und das ist natürlich einerseits gut, dass noch Lebenskraft da ist. Ich verstehe auch den Zorn, aber das muss in demokratische, friedliche, effektive Bahnen gelenkt werden.
Aber was sagst du zum Beispiel einem 20-jährigen jungen Mann, der selbst mehrfach konfrontiert wurde, der seine Freundin belästigt wurde und der sieht, wie die Proteste in den letzten, man muss ja schon sagen Jahrzehnten, immer nur niedergeprügelt und bekämpft wurden, dass auch die Demonstrationen vor den Parlamenten ja überhaupt nichts auf den ersten Blick für jemanden, der sich nicht in der Tiefe beschäftigt, nichts gebracht haben?
Haben sie nichts gebracht. Wir waren vor dem Parlament in Wien auf der Straße, die Corona-Demos, und die haben einiges gebracht. Mhm. Sie haben von vergleichsweise zu den Men in Black in den Niederlanden, wo nämlich die Corona-Proteste diese hooliganeske Form angenommen haben, mit brennenden Autos, mit jungen Männern auf der Straße, haben sie wesentlich mehr gebracht. Ich würde diesem jungen Mann sagen, ja, wenn du einfach deine Energie ausleben möchtest, dann geh in die Fankurve, in die Kategorie C. Aber wenn du wirklich dein Volk retten willst, dein Land verändern, komm zu uns, komm zur Identitären Bewegung, engagiere dich, organisiere dich. Mhm. Das ist unser Motto, das hat Philippe Adam, ein Gründer in Frankreich, gesagt. Wir wollen haben, dass unsere Gegner Angst vor uns haben und nicht unsere Großeltern. Mhm. Das ist die Maxime für politischen Aktivismus.
Jetzt ist es so, dass du ja mit deinem Protest seit vielen Jahren bemüht bist, dass es anschlussfähig ist, dass eben die Großeltern auch mitgehen können, dass sie unterstützen können, dass junge Leute, die vielleicht nicht dieses Hooligan-Gen in sich tragen, trotzdem auch mitwirken können, dass junge Frauen mitwirken können.
Auch nichts gegen Hooligans. Also ich finde das gut, wenn junge Männer auch da auf den Acker gehen und die Auseinandersetzung suchen. Aber die Politik ist eine Massenbewegung, muss das ganze Volk ansprechen. Verzeihung, das ist nur ganz wichtig, dass Leute das verstehen. Weil wenn ich die Proteste jetzt sehe in England, klar, junge Männer sagen, ja, Leibwand, das gefällt mir. Ja, alle in Schwarze will ich dabei sein. Jetzt kracht. Aber was sagt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, der irischen und englischen Bevölkerung, die aus Frauen, aus Kindern besteht? Sogar wenn die sympathisieren, sagen sie, ich gehe da nicht hin. Ja, natürlich. Das ist immer zu viel.
Wie müsste denn die Bewegung aussehen, dass die Leute anschlussfähig?
Sie müsste mehr wie die Corona-Bewegung aussehen, und zwar sie müsste organisiert sein. Und das Schöne ist ja, wenn du eine breite Masse hast, wenn du eine klare Strategie hast, kannst du tatsächlich ein Albtraum werden für die Mächtigen. Und das haben wir gesehen bei den holländischen Bauernprotesten. Das haben wir gesehen bei dem Freedom Convoy. Jetzt stellen wir uns vor, aus dem Zorn heraus in Nordengland sagen die Leute, wir blockieren jetzt die zentrale Fährenstation zwischen Irland und England. Und zwar blockieren wir die so lange, bis es Grenzkontrollen gibt. Oder bis dieser eine Mörder hier abgeschoben ist. Eine anschlussfähige Forderung, ein friedliches Protestcamp, ein für die Politiker nicht zu ignorierender Fakte geschaffen wird. Und damit könnte man diese Proteste über Monate ausdehnen. Jetzt, und meine Befürchtung, werden sie nach diesem Feuerwerk binnen weniger Tage wieder verschwinden. Und in ein, zwei Wochen, das ist meine Befürchtung, haben wir das schon längst vergessen.
Das Opfer, über das ja kaum mehr gesprochen wird, des Gewalttäters, ist der 44-jährige Stephen Ogilvie. Er wurde schon vor dem Angriff einmal attackiert durch eine Gewalttat. Er war halb taub, wie man den Medien entnimmt. Er dürfte auch irgendwie eine Lernschwäche gehabt haben. Trifft es zuerst die Schwachen einer Gesellschaft?
Absolut. Also der Bevölkerungsaustausch ist so ein giftiger Wasserspiegel, der steigt und trifft zuerst die armen Leute, die schwachen Leute, die keine Lobby haben. Wir erleben das bei den Grooming-Gangs in England, aber auch bei den Grooming-Gangs mitten in Österreich. Ja, diese Vergewaltigungsrouten da von Linz nach Wien. Wen trifft das denn? Das trifft nicht die Töchter aus höherem Hause. Mhm. Das trifft die Mädchen, um die sich keiner kümmert, nach denen keiner fragt. Das heißt, hier sehen wir auch die soziale Kälte wieder des Bevölkerungsaustauschs. Mhm. Zuerst getroffen und zuerst fallen quasi die Schwächeren aus der Herde.
Mhm. Es ist ja auch so, dass die Massenmigration zuerst in den in gewissen Stadtvierteln begonnen hat. Vor 20 Jahren gab es die Problembezirke. Heute sind alle Städte überfremdet. Das hat sich mittlerweile auch aufs Land ausgeweitet und es gibt kaum mehr eine Ortschaft. In Österreich gibt es noch ein paar oder irgendwo in Baden-Württemberg gibt es noch Rückzugsgebiete, aber ansonsten hat sich die Massenmigration ja durchgesetzt. Wird das auch so sein, dass es jetzt die Schwächeren in der Gesellschaft zuerst trifft mit diesen Gewalttaten oder Verschleppungen? Und es wird dann alle treffen. Wie ist da deine Prognose?
Es wird am Ende uns alle treffen. Und ich möchte auch einen Begriff jetzt aus unserem Gedächtnis, unserem Wortschatz streichen, nämlich den Begriff Rückzugsgebiet. Mhm. Es gibt kein Rückzugsgebiet. Ein Rückzugsgebiet im Zuge eines Bevölkerungsaustauschs, einer Besiedlung von Milliarden Afrikanern, das ist so, als würde jetzt hier dieses Haus brennen und wir ziehen uns zurück ins Obergeschoss und sagen, das Zimmer ist unser Rückzugsgebiet. Ja, ja, es ist noch nicht so heiß, der Rauch ist noch nicht so beißend, aber berechenbar, binnen weniger Stunden steht alles in Flammen. Und das ist im Moment in ganz Europa der Fall.
Aber ist es, hast du nicht in deinem aktuellen Buch Strategie der Sammlung genauso ein Rückzugsgebiet beschrieben, was ja für mich irgendwie so wie ein Plan B wirkt? Mhm. Wenn es nicht klappt mit der Remigration, dann muss man sich zurückziehen. Und ein Plan B ist ja immer schlecht, weil man dann ja, auch Rückzugsgebiete sind ja schlecht, weil man dann ja keinen Fokus mehr auf den Plan A hat.
Sehr gute Frage. Und ich bin auch, man merkt ja, ist jemand, der sich wirklich beschäftigt hat. Es ist mal angenehm, mit einem Journalisten zu sein, der wirklich mal liest. Ja. Ein Rückzugs- und Sammlungsgebiet, also ein südafrikanisches Szenario, wäre der absolute Worst Case, wenn wir die Kontrolle über das Land verlieren. Mhm. Und das wäre eben auch kein sicheres Rückzugsgebiet, sondern ein ständig angegriffener, umkämpfter Bereich, den wir mit einer gated Community, mit privaten Wachdiensten verteidigen müssten, der aber irgendwann einmal, und das sehen wir bei den weißen Minderheiten in Südafrika, bei den christlichen Minderheiten im Orient, keine Chance mehr hat. Die Kopten in Ägypten, wenn die Pech haben und die sunnitische Mehrheit dort sagt, jetzt reicht's, sind die weg. Ja. Sind die weg, die leben ständig in Angst, in der Hoffnung, irgendwie Gnade zu finden. Den Aleviten geht es jetzt so in Syrien, den Christen geht es so im Libanon. Und das heißt, das wäre auch kein sicherer Rückzugsraum. Das wäre der Versuch, irgendwie eine letzte kleine Stellung aufzubauen, die aber ständig unter dem Damoklesschwert der Vernichtung leben müsste.
Aber man sollte es sozusagen nicht jetzt ständig im Kopf haben, sondern du hast dieses Buch geschrieben, um einmal dieses Szenario zu beschreiben, dass es nicht aus ist, wenn es nicht klappen sollte in den nächsten 10 Jahren, sondern es eine Option B gäbe. Aber man soll das jetzt nicht betreiben, sondern soll sich jetzt aktiv einbringen, um das große Ganze retten zu können.
Exakt, perfekt auf den Punkt gebracht. Es gibt einen Plan B, aber der ist halt keine schöne Option. Das ist eigentlich der Kerngedanke dahinter. Und ich glaube, dass wir aber jetzt eben, das ist die gute Botschaft, wir haben jetzt noch eine Chance. Also Deutschland hat noch nicht sein letztes Wort gesprochen. England hat noch nicht sein letztes Wort gesprochen. Europa hat noch nicht sein letztes Wort gesprochen. Ich glaube, dass alle spüren, die Einheimischen, Europäer, die Indigenen, aber auch die Migranten, das kann so nicht weitergehen. Das passt einfach nicht. Die gehören einfach in der Masse nicht hierher. Das wissen die instinktiv, das wissen wir instinktiv. Auch die Eliten wissen, dass Multikulti gescheitert ist. Wir leben in so einer großen Lüge. Und ich würde sagen, wir befinden uns in den 80er Jahren der DDR.
Das wäre ja dann
die Frage ist,
ein Zeitfenster.
Ob 88 oder 81, das kann ich nicht sagen, aber die 80er Jahre.
Aus der Sicht von jemandem, der das ja schon seit über 20 Jahren sehr kritisch beobachtet, wäre es mir sogar egal, wenn wir 1981 haben,
ja.
Weil dann wäre ja auch ein Ende in Sicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass alles nicht glückt, dass die Eliten selbst den Schuss gehört haben, ja, dass ihnen vollkommen klar ist, dass es nicht mehr funktionieren kann, ist ja der jetzt endlich nach Jahren auf den Weg gebrachte EU-Migrationspakt. Ja. Es ist ja der Versuch, sozusagen dieses Bedürfnis, dass darüber gesprochen wird, dass die Politik endlich etwas tut, dass man das etwas abfedern kann. Eine typische EU-Aktion, ich habe mir im Vorfeld jetzt noch angesehen, was die mediale Argumentation ist. Es wird gesagt, ja, die Migranten soll es abschrecken, nach innen soll Vertrauen zurückgewonnen werden und die wichtigste, entscheidende Sache ist, dass es eine Aufteilung der Migranten in Europa geben soll. So will man natürlich die Polen, die Tschechen, die störrischen Ungarn bis jetzt irgendwie dran bekommen. Das bedeutet, Jeder Staat bekommt eine Quote aufgedrückt an Migranten, die er nicht erfüllen kann, weil sie immer mehr werden wird durch den Zustrom. Und es wird argumentiert mit Floskeln wie solidarische Lastenteilung, faire Verteilung, europäische Verantwortung und ganz besonders gut hat mir gefallen, kein Mitgliedstaat wird allein gelassen. Bis jetzt wäre es ja so gewesen, nach der Dublin-Verordnung, die bis jetzt gegolten hat, dass nur die Staaten, wo der Asylant sozusagen das erste Mal europäischen Boden betritt, dass dieser Staat zuständig ist. Das bedeutet eigentlich, dass in Deutschland als Binnenland, in Österreich als Binnenland überhaupt niemals ein Asylwerber einen Asylantrag hätte stellen können. Und hätte es jetzt eine Wende in der Politik gegeben, AfD-Kanzlerin Weidel, FPÖ-Kanzler Kickl, dann hätten die, wenn sie es durchbringen hätten können, sich auf europäisches Recht berufen können und hätten sagen können, wir greifen auf die EU-Linien zurück und die werden alle an die Grenzländer abgeschoben. Das geht mit dem neuen Migrationspakt, soweit ich das verstanden habe, nicht. Was empfiehlst du denn den Regierungen, wenn sie mit solchen EU-Gesetzen konfrontiert werden? Sollen sie das ignorieren? Sollen sie die Strafe zahlen? Sollen sie aus dem EU-Migrationspakt austreten? Oder was ist denn deine Empfehlung, um einmal ins Konkrete zu kommen?
Auf jeden Fall ignorieren, Grenzen sichern, Pushbacks abschieben. Genau wie das Polen macht, wie das Orban macht. Die Strafzahlungen müssen seinen Wert sein, aus meiner Sicht. Denn die eigene demografische relative Homogenität, die ethnokulturelle Kontinuität ist wesentlich mehr wert als ein paar Strafzahlungen, weil da geht es um die Zukunft unserer Kindeskinder. Und dieses System einer Umverteilung, Wasserrohrbruch, ja, ich verteile jetzt das Wasser in dem ganzen Haus gleichmäßig, ist von vornherein verkorkst. Ein Begriff fiel mir auf, den du vorgelesen hast, Lastenverteilung. Ich habe gedacht, Migration ist eine Bereicherung. Ist doch eine Vielfalt und Bereicherung, weil wenn eine Last, die verteilt werden muss, muss doch jeder Staat darum kämpfen, noch mehr von diesen Goldstücken zu horten. Also da merken wir auch, wie verlogen die selber sind. Die wissen selber, dass es ein Blödsinn ist. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Remigrationsallianz, beginne mit den Visegrad-Staaten, die die EU vollkommen ignorieren, einen eigenen Ruanda-Plan aufbauen. Also ich nenne das ja die Musterstädte in meinem Buch. Mittlerweile heißen sie Return Hubs auf EU-Ebene. Landpacht in Nordafrika, dort eine menschenwürdige Unterbringung für bis zu 1 Million Menschen schaffen und dann jeden Einzelnen, der an ihre Grenzen kommt, über ein Pushback-Verfahren dorthin bringen. Die EU kann zetern, toben und schreien. Wir in Österreich, wir sind eh Nettozahler, das lassen wir uns dann gegenrechnen gegen unsere Beiträge. Also das braucht es jetzt in Europa und ich glaube, dass eben in den osteuropäischen Ländern die Staaten keinen einzigen aufnehmen sollen und jeden, der kommt, nicht mehr durchleiten, sondern an den Grenzen Pushback stauen und wenn sie im Land sind, in diese Return-Ups bringen. Das kann man machen und aus meiner Sicht ist es auch unser Recht. Auch nach der Europäischen Union haben wir unsere Souveränität über Demografie und Migration nicht aufgegeben.
Jetzt könnte ja sogar diese Sache die ganze Europäische Union zu Fall bringen, wenn sich ein Nettozahler, wie du sagst, ja, auf die Hinterbeine stellt und nicht mehr auf dem Bauch liegt vor diesen EU-Bürokraten und sagt, dann werden wir, dann was wollt ihr uns unter Druck setzen? Dann zahlen wir, wenn Deutschland die Zahlungen einstellt, ist die Europäische Union Geschichte. Richtig. Also es wäre ja machbar. Traust du das diesen Parteien zu?
Nein, den nicht, aber ich traue es dem Volkskanzler Herbert Kickl zu. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir hier in Österreich auch so eine unglaublich wichtige Stellung haben. Weil wir wären das erste wirkliche Nettozahlerland, noch dazu neutral, nicht in der NATO, in dem eine echte Migrationswende und Remigration möglich ist. Das hat ja auch einer dieser ÖVP-Politiker mal gesagt, sehr entlarvend, Herbert Kickl ist so eine Bedrohung, weil er nicht erpressbar ist. Damit meint er wahrscheinlich auch kein Kompromat, aber eben auch das Nettozahlertum. Und ich glaube, dass eben, wenn wir in Österreich eine politische Wende schaffen, eine Remigrationsregierung haben, die dann der Anführer sein könnte einer komplett neuen Allianz auch im Rahmen der Europäischen Union, die sich auch jetzt schon abzeichnet, weil die Länder wie Griechenland, aber auch Slowakei, Tschechien, Slowenien, Polen, die haben die Nase voll, die wollen nichts davon wissen. Keiner will da mehr Migration, auch Italien nicht. Ich persönlich glaube, dass dieser Pakt, den wir jetzt haben auf EU-Ebene, so ähnlich ist wie Glasnost und Perestroika. Da haben die auch gemerkt, es geht dem Ende zu. Jetzt brauchen wir doch mal den Sozialismus menschlichen Antlitz, ja. Und jetzt machen wir alle möglichen Zugeständnisse. Und wir wissen aus der Revolutions- und Wendeforschung, immer dann, wenn das Regime ein paar Zugeständnisse macht und versucht, sie zu reformieren, dann ist es meistens das Signal kurz vor dem Zusammenbruch.
Jetzt versucht ihr konkrete Impulse zu setzen. hast in den vergangenen Jahren sehr viel Aktivismus gemacht, hast Thesen formuliert, hast Bücher geschrieben. Jetzt bist du auch unter die Kongressveranstalter gegangen und hast vor wenigen Wochen einen aufsehenerregenden Remigrationskongress abgehalten. Erzähl kurz den Zuschauern, die das vielleicht nicht in der Form mitbekommen haben. Aufmerksame Auf1-Zuschauer haben es natürlich mitbekommen. Wir waren vor Ort und haben berichtet. Aber was hat sich dort abgespielt? Was ist das Ziel? Was ist das Ergebnis?
Das war sogenannte Remigration Summit, der zum zweiten Mal tagte, diesmal in Portugal. 600 Teilnehmer aus ganz Europa, auch eine interessanterweise große Delegation aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir konnten neben vielen Politikern von Vox und AfD auch den Greg Bovino gewinnen, den Chef der amerikanischen Grenzschützer, nicht als Grenzschützer, wichtiger Unterschied. Und das ist aus meiner Sicht die derzeit wichtigste patriotische Konferenz in Westeuropa. Wir vereinen Aktivisten und Politiker. Wir sind vollkommen parteifrei. Keine Partei bezahlt uns. Keine fremde Lobby. Das Ganze wird organisiert von einem Team, das zu 80% junge Männer unter 30 sind, die vollkommen freiwillig und idealistisch da arbeiten. Und ich bin wirklich sehr stolz, das mitinitiiert zu haben und Teil davon zu sein. Das ist wirklich aus meiner Sicht die Zukunft. Europäische Aktivisten, Politiker, Influencer, Medienmacher arbeiten zusammen und fokussieren sich auf das wichtigste Ziel, nämlich Remigration.
Was war das Ergebnis?
Das Ergebnis war, dass wir den Safe Europe Act initiiert haben auf diesem Kongress. Also wir haben zuerst mal auch den Begriff normalisiert, in die Medien gebracht, haben Politiker zusammengebracht, sehr viele Netzwerke gegründet und die konkrete Aktion ist uns wichtig. Nicht nur labern, sondern tun ist die größte patriotische Bürgerinitiative auf europäischer Ebene, die es jemals gab, nämlich der Safe Europe Act, der dort auf offener Bühne gestartet wurde von Eva Vladinger-Bröck und meiner Wenigkeit. Und damit treiben wir das Ganze jetzt voran und hoffentlich auch bald die Altparteien vor uns her.
Formuliere ganz kurz das Ziel des Safe Europe Acts. Was ist die Essenz daraus und wo steht ihr aktuell?
Safe Europe Act ist ein, man kann sagen, eigentlich ein Programm, politisches Programm, das von Eva geschrieben wurde. Das ist ja Rechtsphilosophin, also ausgebildete Juristin. Und darin fordern wir im Wesentlichen einfach nur den Konsens aller Rechten in Europa. Grenzen dicht, Remigration und ganz wichtig, Erhalt der ethnokulturellen Kontinuität. Also die Europäische Union muss sich dazu bekennen, dass Europa nichts ist ohne seinen Völkern und die sind halt ethnisch und kulturell bedingt. Wir fordern noch ein Ende der illegalen und legalen Ersetzungsmigration. Und das wollen wir legen wir vor. Und wir haben jetzt schon eingereicht offiziell, das wird gerade geprüft von der EU. Und wenn wir es dann schaffen, 1 Million Unterschriften offiziell auf der Brüsseler Plattform zu haben, dann muss sich die EU-Kommission mit Eva und mir treffen. Ich glaube, von der Leyen ist schon, hat schon Albträume.
Ganz erfreut.
Die müssen mit uns treffen, darüber reden und die Kommission muss darüber beratschlagen. Und damit zwingen wir die Leute in Brüssel darüber zu reden, Nummer eins. Und Nummer zwei, wenn wir 1 Million Unterschriften haben, erreicht das auch eine massenhafte Legitimation. Und der dritte Punkt ist, das ist für mich der entscheidende Brandmauerbrecher, weil eine Petition, die jetzt von Eva und mir co-organisiert wird, wo Leute wie Manu Korkia, Maximilian Merkel auch dabei sind, wird jetzt offiziell von Viktor Orban unterstützt, Rupert Lowe, Abascal von Vox, von der Frau Fürst von der FPÖ. Das heißt, hier gibt es einfach keine Distanzeritis mehr, sondern alle stehen zusammen hinter dem Ziel Remigration.
Das bedeutet, wo wir begonnen haben, diese Kontaktschuld zu begraben in Prag vor 2 Jahren, wo du Michael Ballweg und andere auf der Bühne dann die Hände geschüttelt hast, das setzt sich konsequent und erfolgreich fort und es gelingt jetzt mittlerweile sogar einen Viktor Orban oder eine außenpolitische Sprecherin und Kickl-Stellvertreterin Susanne Fürst zu diesem Vorhaben zu gewinnen.
Davon habe ich mir abgeschaut, von der F1-Konferenz. Ich dachte, sowas brauchen wir auch für unsere Migration. Nein, tatsächlich. Ja, so, das war genau diese ersten Risse, die da reingeschlagen wurden, auch von deiner mutigen Einladungspolitik. Die treiben wir jetzt voran, ganz gezielt zum Punkt der Remigration. Und aus dem heraus, wir haben bitte in ein bisschen weniger als einer Woche 320.000 Unterschriften gesammelt, was kein Lärcherl ist. Aus dem heraus wollen wir auch eine Kampagnenplattform schaffen. Mit Aktivismus, mit Plakaten. Daraus wird wirklich aus meiner Sicht eine große europäische, patriotische Zivilgesellschaft werden, die aber nicht eine Union, einen Superstaat möchte, sondern die Souveränität der Völker und ihre Erbe erhalten.
Es war ja für mich sehr oft zu hören, wir bekommen ja sehr viele Zuschriften und da haben sich viele Bürger immer wieder beschwert über die letzten Jahre, dass man in den Parteien ja nur sehr beschränkt mitwirken könnte und dass es so etwas benötigen würde wie eine große, anschlussfähige, patriotische Bürgerinitiative, die eben gerade dieses drängende Thema der Migration in den Mittelpunkt rückt. Du hast es angesprochen, Corona, Freiheitsbewegungen, hier gibt es schon sehr viel, aber im Bereich der Migration war das doch sehr konzentriert auf eine Jugendbewegung bisher.
Völlig richtig, das war ein Manko, muss ich sagen, aber diesen Safe Europe Act kann jeder unterschreiben Und wenn man dort auch angibt, dass man als Freiwilliger aktiv werden möchte, wird man auch angeschrieben, wir werden die Leute vernetzen. Ich habe schon eine sehr lustige Idee für so eine europaweite Flashmob-Aktion, die wir im Sommer starten werden. Und da kann sich jeder beteiligen. Also das ist auch der Beginn von etwas wirklich Großem. Wir haben da sehr, sehr große Pläne. Aus dem Grund, auch wichtig für die Leute zu wissen, haben wir auch die Kampagnenplattform gemacht. Mhm. Das ist jetzt nicht die offizielle EU-Seite, das muss erst durchgehen und auf der Seite kommen, aber es geht uns darum, dass das Ganze auch weitergeht und nicht einfach gelöscht werden kann von der Europäischen Union.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei diesem Kongress, und es ist nicht nur mir aufgefallen, sondern gerade von unseren älteren Zuschauern, habe ich das rückgemeldet bekommen, dass beim Kongress sehr viele, wie du sagst, junge Menschen dort waren, dass junge, starke Männer dort waren. Und was auch aufgefallen ist, die auffälligen Kurzhaarschnitte, dann doch immer wieder die strengen Scheitel, die auffälligen Oberlippenbärte, wie sie ja normalerweise in der Jugend nicht so gesehen werden. Du hast keinen, aber es ist bei vielen, bei den Fotos aufgefallen. Ist das ein gewisse stilprägende, typenbildende Vorgabe, die ihr macht, dass ihr hier einen neuen Typ von Aktivisten schaffen wollt? Oder wie darf man das verstehen? Oder war es einfach Zufall?
Nein, also ich würde sagen, dass tatsächlich sehr viele junge Männer, aber auch sehr viele junge Frauen da sind, die auch aus patriotischen Bewegungen kommen. Weil man muss verstehen, der Remigration Summit entstand aus einem Netzwerk identitärer Gruppen. Mhm. Das 2021 gegründet wurde, der Action Raider Europe, und dann auch daraus kam dann diese Idee, dass die Leute, die das tragen und die da also völlig gratis monatelang arbeiten, Flüge selbst bezahlen, wirklich mit massivem Idealismus dahinter sind, sind auch alles Aktivisten. Und die sind meistens in der Regel durchtrainiert, nennt man sie auf Gebäude raufklettern und was jetzt Frisuren betrifft, ist halt, muss man auch wirklich sagen, schaut sich an in einem Barbershop, schaut sich die ganzen Talons an, die haben auch ähnliche Haarschnitte, es gibt auch Frisurmoden, ich finde, an sowas sollte man sich nicht aufhängen.
Nein, man sollte sich nicht aufhängen, aber ich wollte es nachfragen, weil ich eben Fragen bekommen habe und ich konnte es nicht beantworten. Ja. Wieder zurück zum Begriff der Remigration. Da hatten wir schon überlegt, ein Interview zu machen, ging sich dann im Dezember nicht mehr aus, dieses Kompakt-Urteil gegeben. Ja. Das Kompakt-Magazin zur Erinnerung wurde ja verboten, dann wurde es doch nicht verboten, das Verbot wurde vor Gericht gekippt. Aber in diesem Kompakt-Urteil beim Bundesverwaltungsgericht steht etwas drinnen, diesen Satz möchte ich vorlesen, denn es geht um den Remigrationsbegriff. Und dort steht: Das sogenannte Remigrationskonzept von Martin Sellner, von dir, erweist sich jedenfalls, was die unterschiedliche Behandlung deutscher Staatsangehöriger anbelangt, als Menschenwürde widrig. Also der Menschenwürde widersprechend und damit als rechtswidrig in Deutschland. Wie ist hier der aktuelle Stand? Gab es da einen Nachgang zu diesem Verfahren? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dein Buch beschlagnahmt wurde, dass es nicht mehr verkauft werden darf, dass du Probleme bekommen hast oder andere, die dein Remigrationskonzept, wie hier steht, verwenden. Was ist das Problem?
Ich glaube, das Problem ist, dass diese Herren und Damen mutmaßlich auch mein Buch nie gelesen haben. Das erste Problem, weil das stimmt natürlich nicht. Ich vertrete nirgends, in keinem Buch, keiner Rede, jemals eine Ungleichbehandlung von Staatsbürgern. Im Gegenteil, wir fordern ein, dass sie endlich gleich behandelt werden. Im Moment werden nämlich Migranten bevorzugt. Es gibt regelmäßige Forderungen, auch in Berlin Praxis, dass zum Beispiel bei Staatsanwälten, bei Polizisten, Staatsbürger mit Migrationshintergrund bevorzugt genommen werden. Mhm. Eine rein biologische Kategorie.
Ja.
Was bedeutet das? Stellen wir uns vor, Ulrich Siegmund würde jetzt fordern, in Sachsen-Anhalt, ab jetzt darf Staatsanwalt bei gleicher Qualifikation eher der werden, der eine reine deutsche Ahnenlinie hat. Mhm. Das wäre irre. Aber genau dasselbe fordern die anderen
Parteien. Sie fordern einen Ahnenpass für Migranten sozusagen.
Ahnenpass für Migranten. Mhm. Sprich, wenn du eine andere DNA hast, wirst du bevorzugt. Und Staatsanwalt zu werden, das ist auch eine wichtige Sache. Mhm. Und also die machen selbst das, was sie uns fälschlicherweise unterstellen. Nummer eins. Nummer zwei, ich hatte keine Parteienstellung in diesem Verfahren. Ich wurde nicht mal angehört. Mhm. Es wurde da en passant über mein Buch geurteilt, ohne es gelesen zu haben, ohne auf meine Meinung einzugehen. Da gibt es ja den Grundsatz, audito et altera pars, der wurde hier mit Füßen getreten. Mhm. Was wir jetzt machen mit dem Institut für Remigration, dem Think Tank, der jetzt auch gegründet wurde am 1. Juni in Portugal, mit dem arbeiten wir gerade mit einem Team an Rechtsanwälten ein White Paper aus, also ein juristisches Dossier, was die gesamte Rechtslage zu Volksbegriff und Remigration zusammenfasst, alle Urteile, das gegenüberstellt zu dem, was ich wirklich vertrete, die Missverständnisse und falschen Anschuldigungen aufklärt, aber auch in diesen Punkten, wo Gerichte eine bizarre Interpretation der Verfassung vertreten, klar sagen, nein, es ist nicht rechtswidrig zu sagen, es gibt ein deutsches Volk, es ist nicht rechtswidrig zu sagen, das soll erhalten bleiben und auch Remigration zu fordern, ja, auch millionenfach, ist ebenfalls vollkommen im Rahmen der Gesetze.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Ich glaube, wenn ich das so richtig gelesen habe, die unterschiedliche Behandlung deutscher Staatsangehöriger, da geht es ja auch sehr stark um die Frage, was passiert eigentlich mit den Leuten, die die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Die wurde ja sehr locker vergeben in den letzten Jahrzehnten vor allem. Und die dann hier sich als absolut integrationsunwürdig auf unterschiedlichste Art und Weise herausstellen, was macht man mit denen? Was ist da zum Beispiel deine Meinung? Nehmen wir an, dieser Herr wäre als Asylwerber gekommen, hätte den Status bekommen, hätte die Staatsbürgerschaft ein paar Jahre später bekommen und wäre jetzt britischer Staatsbürger. Was wäre da deine Empfehlung?
Ich glaube, wir müssen ein Klima schaffen, das es für Leute, die sich assimilieren und wirklich anpassen, angenehm macht, aber für jene, die das nicht wollen, unangenehm. Das ist mein Vorschlag. Also ich fordere nicht die Abschiebung von Staatsbürgern. Mhm. Keine Staatsbürger zweiter Klasse. Das ist eine rechtswidrige Forderung, die wir nicht vertreten. Wir fordern dagegen einen Einbürgerungsstopp, also eine radikale Reform, um das Problem, das wir haben, nicht zu vergrößern. Aber da, wo es besteht, bei diesen fremden Parallelgesellschaften, bei mehrfach Straftätern, Islamisten, brauchen wir einen wirtschaftlichen und kulturellen Druck und zugleich Anreize zu einer freiwilligen Rückkehr. Es würde schon damit beginnen, um den konkreten Fall zu nehmen, dass wir Straftaten, die hier begangen werden, von gewissen Gruppen mehrheitlich genauso hart bestrafen wie in deren Herkunftsländern. Mhm. Ich finde, dass eine Gruppen- und mehrfache Überfallsvergewaltigung, bei der Afro-Araber fast über 95% der Täter darstellen, genauso hart hier bestraft werden soll wie in deren Herkunftsländern. Das wäre schon mal ein geringerer Anreiz, hier zu bleiben. Und um ein konkretes Beispiel zu bringen, wie das funktioniert, Remigration, das hat Sebastian Kurz uns nämlich gezeigt, als die Burka in Österreich verbannt wurde, das wurde eh nie wirklich richtig durchgezogen, aber rein die Ankündigung führte zu einer freiwilligen, spontanen Auswanderung und Remigration von Dutzenden salafistischen Familien, einige davon mit und andere ohne Staatsbürgerschaft. Mhm. Das heißt, was jetzt auch eigentlich passiert, wie viele Österreicher wandern gerade aus?
Mhm. Durch dieses Klima.
Durch das Klima. Mhm. Nach Ungarn, nach Portugal, die einheimische Jugend wandert aus, weil hier eine deutschenfeindliche, österreich-italienerfeindliche Stimmung herrscht. Mhm. Was ich möchte, ist, dass hier eine Stimmung herrscht, die gut ist für die Einheimischen, für die angestammte Bevölkerung, aber auch fair ist zu denen, die sich wirklich assimilieren und Beitrag geleistet haben, aber die es sehr ungemütlich macht für alle, die das Land ausbeuten wollen, islamisieren wollen und hier nach Strich und Faden Verbrechen begehen. Wenn du das machst, löst du das Problem nicht von heute auf morgen, aber die Gruppe der nicht assimilierten, bereits Eingebürgerten ist auch nicht die Hauptgruppe und die größte Gruppe, die Remigration betrifft. Remigration betrifft zuerst einmal die Illegalen, dann die Nichtstaatsbürger und in diesem Bereich der bereits Eingebürgerten, ja, da haben wir ein Problem mit Parallelgesellschaften. Ich glaube aber, mit einer Remigrationspolitik wird man die langsam in einen Schrumpfungsprozess überführen, dass sie irgendwann entweder durch Assimilation oder freiwillige Remigration sich so weit aufgelöst haben, dass sie kein Problem mehr darstellen. Das ist unser Konzept und ich glaube, wir sind die einzigen gerade europaweit, die wirklich eine konzise, systematische Lösung haben für das Problem.
Dazu komme ich gleich noch, denn wenn du beginnen würdest sozusagen mit den Nicht-Staatsbürgern das Problem zu lösen, dann hättest du ja schon Millionen Problemfälle, die das Land verlassen müssen. Wenn man beginnt bei den Kriminellen, bei den Langzeitarbeitslosen, die nur in der sozialen Hängematte liegen, den Staat ausbeuten mit Betrug, du hast die Clankriminalität angesprochen, dann gäbe es wahrscheinlich schon sehr viel zu tun. Der von dir zuvor gelobte Herbert Kickl ging ja vor einigen Wochen noch einen Schritt weiter und hat gesagt, ja, und wenn jemand mit einer österreichischen Staatsbürgerschaft solche furchtbaren Verbrechen begeht, dann muss man sie ihm eben aberkennen. Denn wir haben ja immer wieder gesehen, dass die Politik auch Gesetze ändern kann. Wenn ein Pass verschenkt wurde sozusagen oder vergeben wurde in einem irrtümlichen Akt, dann kann man den ja wieder rückgängig machen, diesen Akt. Es werden ja auch Wirtschaftsförderungen zurückgefordert, wenn das Unternehmen nicht die Anforderungen erfüllt. Bei Corona haben wir gesehen, wie plötzlich die Grund- und Freiheitsrechte einfach ausgehebelt werden konnten. Da war das alles gar kein Problem. Also ich denke, man kann auch die Gesetze, die bestehenden Gesetze, durchaus abändern. Aber das ist genau das, was sie dir dann ja wieder zum Vorwurf machen, dass du den Staat umbauen möchtest oder Ähnliches. Das waren ja oft die Vorwürfe.
Ausbürgerungen sind gang und gäbe. Es finden ständig, jeden Tag findet eine Ausbürgerung statt. Da muss man durch eine Aktion scharf ganz genau schauen, wo wurden Pässe gekauft, wo wurden falsche Angaben gemacht. Das muss eindeutig rechtsstaatlich geprüft werden. Und ich möchte hier anführen, Herbert Kickl wurde erwähnt, ich überbiete, die SPD in Deutschland fordert Ausbürgerung bis zu 10 Jahre nachträglich bei
Antisemitismus.
Das habe ich mir gedacht. Wie wäre es mit bis zu 20 Jahre nachträglich bei antideutschen Haltungen? Das wäre doch mal eine gute Idee. Also ja, hier kann man einiges machen, aber ich möchte doch mal klar sagen, es werden nicht pauschal Staatsbürgerschaften entzogen aufgrund von irgendwelchen religiösen, ethischen Kriterien. Das ist nicht, was wir vertreten. Ja, man muss, wo Betrug herrschte, Staatsbürgerschaften entziehen, wo Leute schwer kriminell geworden sind. Wenn man das Gesetz entsprechend angepasst hat, ist es möglich. Aber im Bereich dieser, dieses tragischen Erbes, das uns unsere vorgehenden Generationen leider hinterlassen haben, massenhafte Einbürgerung von Menschen, die mit diesem Land nichts zu tun haben, die das Land sogar hassen eigentlich, die aber dennoch alle gleichen Rechten und Pflichten haben, da braucht es eine langfristige Politik von Anpassungsdruck, strukturellem Druck und Anreizen, die dazu führen wird, aus meiner Sicht, dass die Parallelgesellschaften schrumpfen. Da muss ich aber auch realistisch sein, ich will niemandem das Blaue vom Himmel versprechen, das wird nicht von 2-3 Jahren lösbar sein, aber es hat ja auch einige Jahrzehnte gebraucht, bis es soweit gekommen ist.
Das ist vollkommen richtig. Und der biologische Prozess ist ja ein Langzeitprozess. Und den kann man nicht von einer Generation auf die andere umdrehen, es sei denn durch Massenvernichtung. Ja, hätten uns die Amerikaner die Atombombe 1945 in die deutschen Städte geschickt, dann wäre es sehr schnell gegangen. Dagegen hat man sich aus verschiedensten Gründen entschieden. Die Massenmigration ist ein langfristiger Prozess und auch die Umkehr, wie du sagst, wird ein langfristiger Prozess sein. Aber der Kipppunkt sollte erreicht sein, bald einmal, weil sonst die Umkehr nicht mehr möglich ist. Jetzt haben wir 30 Minuten Rechtsextremismus abgeliefert, wenn es nach den einschlägigen Beobachtern geht. Elon Musk aber sagt, Remigration ist überhaupt nicht rechtsextrem. Das hat er im vergangenen Jahr gesagt. Remigration ist nicht rechtsextrem, es ist eigentlich völlig normal. Ich habe ein paar Umfragen aktuelle rausgesucht zum Thema Remigration, nämlich der Sicherheitsreport Allensbach, in diesem Jahr erschienen, hat ergeben, 61% sagen, es leben zu viele Ausländer in Deutschland. 61% sagen das. Wenn Sie sagen zu viele, bedeutet es ja, man muss die zu vielen wieder rückgängig machen. YouGov-Umfrage vom letzten Jahr, 81% der jungen Menschen finden, die Zuwanderung der letzten Jahre war zu hoch. Und für mich das schönste Beispiel ist der Rechtsextremismusbericht 2024, herausgegeben vom DÖF, beauftragt vom österreichischen Innenministerium. Und dort steht der bedeutungsvolle Satz, mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung befürwortet eine umfassende Remigration von Zugewanderten. Damit haben sie ja festgehalten, dass der Begriff Remigration mittlerweile mehrheitsfähig ist, dass er also demokratisch gedeckt wäre, wenn es eine entsprechende Abstimmung geben würde. Was sind jetzt konkret deine Eckpunkte, wenn man davon ausgehen kann, dass bei einer Volksabstimmung oder Ähnlichem die Leute für Remigration votieren? Was wären deine Eckpunkte, die bei so einer Volksabstimmung oben stehen müssten, die für jeden verständlich sein können, ohne jetzt in die Tiefe der Details zu gehen? Aber was sind die Eckpunkte, die getan werden müssten in den ersten 5 Jahren beispielsweise?
Die Mehrheit will Remigration, das ist einmal klar. Also die Leute, die jetzt gegen Remigration sind, sind eine kleine ideologische Minderheit, die mit Falschinformationen, Potsdam-Lüge, mit Repression versuchen, diese Mehrheitsmeinung zu unterdrücken. Und Remigration ist ganz simpel und ganz einfach, du hast es vorher schon angesprochen, ist eine Trendwende. Remigration bedeutet, Österreich wird jeden Tag ein bisschen österreichischer wieder und nicht umgekehrt, weil heute ist genau das Gegenteil der Fall. Es wird jeden Tag wird das Land ein bisschen unsicherer und ein bisschen fremder, arabischer, afrikanischer, islamischer. Remigration ist eine Trendwende. Wie ist das vonstatten zu gehen? Erstens, Asylsystem muss komplett umgekrempelt und ausgelagert werden. Alle Illegalen müssen gehen, selbstverständlich. Wer illegal ins Land kommt, geht. Keine Möglichkeit zur Staatsbürgerschaft für Illegale, die ins Land gekommen sind. Keinerlei Asylanträge mehr von Menschen, die durch sichere Drittländer gekommen sind. Jeder Einzelne, der aufgegriffen wird, kommt sofort in ein Ankerzentrum, in ein Return Hub. Zweitens brauchen wir im Bereich der Nicht-Staatsbürger, die in Österreich leben, einen Einbürgerungsstopp, einen weitgehenden, insbesondere für nicht-europäische Zuwanderung, die in nicht assimilierte Parallelgesellschaften hineinwandern. Und wir brauchen hier eine Aktion scharf. Jeder Nicht-Staatsbürger, der dem Land schadet, wirtschaftlich oder kriminell oder kulturell, muss auch langfristig das Land, also mittelfristiges Land verlassen, indem zum Beispiel ein Krimineller abgeschoben wird oder bei Leuten, bei Dauerarbeitslosen, die Aufenthaltsgenehmigung auslaufen gelassen wird oder nicht mehr erneuert wird. Und die dritte Gruppe, eben die Parallelgesellschaften, hier braucht es den vorangesprochenen kulturellen Druck. Ganz einfache Maßnahmen, drei Gruppen, drei Phasen, drei Bereiche, und dann kann ich versprechen, mit so einer Politik binnen von 3 Jahren sind die Städte wieder sicher, sauber, Leute können wieder auf die Straße gehen. Binnen 5 bis 10 Jahren merkt man deutlich, wie sich die umliegenden Gebiete erholen, aber wie auch schon einzelne Viertel und Bezirke in Linz, in Wien, in Graz auf einmal wieder österreichischer werden, lebenswerter. Eine zweite Remigration tritt ein nach so 7, 8 Jahren. Österreicher kehren zurück, die ins Ausland geflohen sind, aus der Diaspora, Ungarn und so weiter, weil sie in diesem Land wieder eine Zukunft sehen. Und nach 15 bis 20 Jahren ist es dann so aus meiner Sicht, dass durch einen Boom auch eigener Geburten, durch ein Ja zum eigenen Leben, durch eine echte heimische Leitkultur, dieser Bevölkerungsaustausch ein Ding der finsteren Vergangenheit ist. Unsere Kinder und Enkel vielleicht mal sagen werden, okay, was war da los? Schreckliche Zeit, aber wir haben es überwunden und jetzt gehen wir gemeinsam in die Zukunft.
Jetzt spricht ja auch Elon Musk immer wieder von den untergehenden, von der untergehenden Menschheit an sich, aber vor allem von den Nordamerikanern, von den eingeborenen Europäern, von den Weißen, dass sie keine Kinder mehr bekommen, egal wo man hinsieht. Selbst dort, wo es gewisse Anreize gegeben hat, wie in Ungarn, konnte man keine Trendwende erreichen. Man konnte es vielleicht verlangsamen, aber eine wirkliche Trendwende, so wie sie benötigt werden würde, findet nicht statt. Ich hatte erst vor 2 Wochen ein sehr spannendes Gespräch mit dem Statistikprofessor Beck aus der Schweiz, der analysiert hat, wie sich das dramatisch auswirkt, die aktuellen Geburtenzahlen, und dass das in 100 Jahren wird hier nicht mehr viel übrig sein an Substanz. Und wir benötigen ja im Schnitt 2,1, 2,2 Kinder, um überhaupt einen Bestandserhalt möglich zu machen. Was gibt es hier Konzepte von euch, wie man diese groß angelegte Geburtenverweigerung stoppen könnte, rückgängig machen könnte? Oder glaubst du, dass die Remigration das einzige Thema ist? Weil das ist ja umstritten.
Nein, Remigration ist das erste Thema. Mhm. Weil wenn wir Remigration nicht schaffen, dann haben wir gar nicht mehr den Luxus, an diesem Problem zu arbeiten. Mhm. Wie Japan, Polen, die können alles ausprobieren, verschiedene Experimente. Aber wenn wir Remigration nicht durchführen, dann werden andere über uns bestimmen, weil wir unsere Souveränität verlieren. Das heißt, Remigration ist die Notbremse. Da muss aber wieder ein Gang eingelegt werden, Gas gegeben werden. Und genau das ist die Frage eben, wie man hier eine pronatalistische, also geburtenfreundliche Politik durchführen kann. Dazu muss man erstmal analysieren, in der westlichen liberalen Gesellschaft, die eigentlich fast wie ein Virus wirkt, was Demografie betrifft, ist jedes Volk bis jetzt zugrunde gegangen. Das hat Martin Möller von dem Puck gesagt, im Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Mhm. Südkorea, Polen, Ungarn, jedes Land, wenn es in diese Phase hineingeht, konkrete Fortpflanzungsverweigerung. Mhm. Kann man es den Menschen vorwerfen? Ich sage nein. Das ist so, wie wenn ich jetzt einen Affen in ein Versuchslabor hineinsperre, überall nur kalte Fliesen, Neonlicht, sein Fell wird ihm geschoren, kriegt jeden Tag Giftspritzen. Dann sage ich, ja, warum pflanzt sich da nicht fort? Ja? Mhm. Wir leben in einem ungesunden, giftigen und kranken Klima und die Fortpflanzungsverweigerung ist fast die gesunde Reaktion der Völker darauf. Wir müssen also ein anderes Klima schaffen. Helikoptergeld bringt nichts, man kann eine hedonistische Gesellschaft nicht mit Geld bewerfen, die werden dennoch keine Kinder bekommen. Ich sehe die Lösung im Moment nur darin, indem wir die Bevölkerungsgruppen, die wirklich Kinder haben wollen, und die gibt es, das sind zum Beispiel die katholisch-konservativen, aber auch die sogenannten völkischen, die da als Bösewichte dargestellt werden, die müssen massiv unterstützt werden. Die Leute, die wirklich viele Kinder haben wollen, die müssen steuerfrei gestellt werden, müssen eigene Schulen bekommen, die müssen wirklich massiv unterstützt werden. Jetzt kann man sagen, okay, das klingt absurd. Israel macht genau das. Mhm. Israel ist nur deshalb noch am Leben demografisch, weil sie den konservativen jüdischen Gruppen, die wirklich viele Kinder bekommen, alles geben. Kein Militärdienst, keine Steuern. Die können einfach nur Kinder bekommen. In Amerika sehen wir das bei den Mormonen, bei den Amish, die religiösen Gruppen, die wirklich auch ein Wozu im Leben haben. Das sind genau die viele Kinder haben. Und ein Staat, der überleben möchte, sieht genau diese konservativen, lebensbejahenden Gruppen und fördert diese massiv. Mhm. Das wird nicht dazu führen, dass die gesamte Gesellschaft einmal wieder viele Kinder bekommt. Das wird in der Form nicht klappen. Ich glaube, man kann Menschen auch nicht zwingen dazu. Mhm. Wir werden auch das ganze Volk einfach mal wieder geistig ändern können. Aber ich glaube, aus diesem überalteten, teilweise dann sterbenden Volk wird dann etwas Neues hervorwachsen. Das aber, wenn jetzt in solchen Gruppen alle im Schnitt 4-5 Kinder haben, binnen wenigen Generationen wieder auch eine Größe erreichen kann. Also das ist aus meiner Sicht die Chance, wie man damit umgehen kann. Das sehen wir in anderen Staaten. Und das ist in jedem Fall möglich. Man muss die Leute, die wirklich Kinder haben wollen, die Ideen, die Religionen, die pro Familie, pro Kinder sind, staatlich massiv fördern.
Ist es vermutlich ja auch ein gesellschaftlicher Wendepunkt. Es gibt ja verschiedene Umfragen, dass Familien, die heute nur ein Kind haben, die hätten auch gerne zwei oder drei, können sie es sich auf der einen Seite nicht leisten. Und ich behaupte, dass sehr viele Familien und gerade Frauen durch die geringe Wertschätzung in der heutigen Gesellschaft das auch nicht tun. Denn in den vergangenen Jahren, ich bin ja Unternehmer, hatte ich immer wieder Vorstellungsgespräche, wo Frauen aus der Karenz gekommen sind und dann gesagt haben, wenn ich gefragt habe, was haben sie getan, zuvor haben sie gesagt, ich war ja jetzt zu Hause und war ja jetzt nur Mutter. Und da grätsche ich immer gleich dazwischen und sage, sie waren nicht nur Mutter, sondern das ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf, ein sehr zukunftsträchtiger Beruf. Aber ich glaube, diese gesamte Wertschätzung, diese Missachtung des Berufes Mutter, der Familien, der Vaterschaft, all das würde einfach so nebenbei, ja, hast du Kinder oder nicht, ist nichts wert, ja. Wenn man das wieder heben würde, dann würde das ja durchaus ein positiver Anreiz sein im Sinne einer Trendwende, wie im negativen Fall mit Remigration.
Absolut. Da hast du völlig recht, den wichtigsten Punkt habe ich angesprochen, Prestige und Anerkennung. Mhm. Aber wir leben in so einer Gesellschaft, die auch, also ich bin jetzt kein Kommunist, aber im Kapitalismus wirklich nur das anerkennt, was man zu Geld machen kann. Mhm. Was man verkaufen kann. Da wird ja absurde Situation, dass dann die Mutter irgendwo arbeiten und putzen geht, um das Geld zu verdienen, ja, um sich selber auch eine Putzfrau leisten zu können. Das ist quasi die Situation dann im Endstadium, weil, denken wir zurück an diesen Affen in dem Versuchslabor, in dem Labor, in dem wir gerade sind, gibt es keinen Platz für Kinder und Familien. Mhm. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um Kinder und Familien zu haben, wenn du ein junger Mann heute bist. Du bist also im Beruf, dann im Studium, dann musst du ja zwischen 30 und 40 deinen Platz erkämpfen, die wichtigsten Jahre deines Lebens und die Frau sowieso auch.
Ja, die ist komplett raus.
Die ist komplett raus. Mhm. Und das ist einfach ein kranker Zustand und Frauen, Familien, das braucht Prestige und es braucht einen Staat, der dafür Räume schafft. Mhm. Gesunde Räume, wo sich Familien entwickeln können. Und ich glaube aber, dass der Instinkt der Menschen auch hier siegen wird, weil die Menschen wollen Kinder, sie wollen Familien haben.
Ich denke auch, dass es hat mich sehr erstaunt, als ich die Umfragen gesehen habe, dass ja viele Mütter, natürlich nicht alle, ja, aber ganz viele Mütter würden gerne lieber länger bei ihren Kindern bleiben, würden gerne 3 Jahre zumindest bei ihren Kindern bleiben, aber die meisten müssen sie nach 1 oder 2 Jahren sofort in eine Kita oder Ähnliches abschieben, weil der finanzielle Druck so enorm ist. Aber wäre das anerkannter und gäbe es beispielsweise so Dinge wie eine Mütterentschädigung, Müttergehalt oder so, dann wären, das haben diese Umfragen ergeben, viele junge Frauen gerne länger bei ihren Kindern.
Ist auch natürlich. Die Mutter will ja beim Kind sein, das Kind will ja bei der Mutter sein. Aber bei uns werden, wie euch bei Tieren am Schlachthof, ja, Frauen und von ihren Kindern getrennt, zurückgeworfen in den Arbeitsmarkt. Wir arbeiten uns zu Tode, werden bis zur Besinnungslosigkeit besteuert. Und, jetzt kommen wir wieder zum Thema Remigration, mit diesem Geld finanzieren wir dann den Kinderreichtum von arabischen Großfamilien. Mhm. Also eine schlimmere Form auch von Entmannung, wie so ein Kuckucksei, gibt es eigentlich gar nicht. Ja, wir verschwinden als Volk, wir arbeiten uns zu Tode, keiner arbeitet mehr als wir. Die Leute haben Burnout-Depression, weil sie zu viel arbeiten, oder Depression, weil sie arbeitslos sind, in diesem krassen System, was den letzten Funken Energie aus ihnen rauspresst. Und dann haben wir zum Beispiel die minderjährigen unbegleiteten Asylanten in Wien, die im Monat 18.000 Euro kosten. Ja, das ist ein irres System.
Die 25 Milliarden, die das Asylsystem jedes Jahr in Deutschland kostet, könnte man ja wunderbar einsetzen für die Logistik der Remigration beispielsweise, weil immer wieder gesagt wird, wer soll das alles bezahlen? Würde man diese Kosten einsparen, könnte man es umlegen. Hast du hier Modellrechnungen oder weißt du einfach, dass es sich ausgehen wird?
Wir arbeiten gerade daran, auch mit dem Institut für Remigration. Dazu haben wir es ja gegründet, um wissenschaftlich seriös das Ganze aufzubereiten, mal die Daten zusammenzubringen, um das durchzurechnen. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, wenn man sich die dänische Studie anschaut, zum Beispiel gewisser Bevölkerungsgruppen am Staatshaushalt. Mhm. Wenn wir zahlreiche andere, auch niederländische, deutsche Studien anschauen, was ein durchschnittlicher Afrikaner lebenslang kostet, dann ist Remigration ein absolutes Plusgeschäft. Also diese Massenmigration, die wir jetzt haben, die ist für den gesamten Staatshaushalt, für die wirklichen Leistungsträger negativ. Es profitiert eine kleine Gruppe an Krisengewinnlern davon, zum Beispiel die Asylindustrie. Mhm. Gehen wir zurück, 18.000 Euro im Monat, die Zahl finde ich gut, weil da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Ja, jeder von uns hat ein Einkommen im Monat oder ein Ausgaben im Monat. Mhm. Wie lange muss ein Unternehmer arbeiten, um 18.000 Euro nach Steuern zu erwirtschaften? Ja. Wie lange muss ein Mensch arbeiten, um sich 18.000 Euro anzusparen? Ja. Ja. Und das wird von der Asylindustrie einfach zum Staat rausgezogen. Also ich kann klar sagen, wenn wir diese Menschen, die dem Staat auf der Tasche liegen, außer Landes bringen, sogar mit einer Einmalzahlung von 40.000, 50.000 Euro, ist es langfristig ein Gewinn für uns.
Einmalzahlung meinst du, dass man beispielsweise einen Bonus bereitstellen könnte, einen Rückkehrbonus, einen Heimreisebonus, dass man ihnen sagt, nehmt das Geld, baut zu Hause etwas auf, wir zahlen euch den Flug, ihr bekommt auch noch Kapitalmittel, aber kommt nie wieder zurück.
Ganz genau. Mhm. Remigrationspaket, Ramadan-Special, ja, wer jetzt zuschlägt, kriegt 35.000 Euro. Wer allerdings die Frist verpasst, kriegt gar nichts und der muss seine Abschiebung selber bezahlen. Indem sein Vermögen beschlagnahmt wird, weil es verursacht auch Kosten in der Abschiebung. Ja. In Amerika hat man damit sehr viel Erfolg gehabt. Die Self-Deportation, also die Selbstabschiebung, die praktisch via App geht, ist mittlerweile das Hauptmittel, dass ein Nicht-Amerikaner das Land verlässt.
Mhm. Jetzt komme ich zur abschließenden Frage. D-Banking, Social-Media-Verbote. Du wirst ja seit Jahren massivst bekämpft. Alternative Medien haben damit zu kämpfen. Du als Person stehst aber ganz besonders in der Schusslinie. Wie viele Konten sind es aktuell in etwa, die du verloren hast?
Es sind mittlerweile über 120 Konten, die ich entweder verloren habe oder wo ich dann so eine Nachricht bekomme, ja, es tut uns leid, aber aufgrund unserer Compliance, was auch immer, können wir kein Konto anbieten. Mhm. Ja, irgendwann will ich im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Wenn das doch jemand kennt, das Guinness-Buch der Rekorde, ja, für Kontenverluste. Es ist wirklich sehr ermüdend, weil, und das ist eine Sache, die du auch jetzt am eigenen Leibe spürst, du kannst kaum unternehmerisch tätig sein mit dieser Unsicherheit eines Kontos. Du musst ja, ich bin ein einzelner kleiner Aktivist, aber es ist ein kleines Institut. Du hast ein großes Unternehmen, zahlst viele Gehälter, es ist eine riesige Maschine, Menschen, Familien hängen ab von deiner Arbeit und dann ist das Konto weg. Überweisungen gehen ins Leere, können nicht mehr getätigt werden. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die Zerstörung der Erwerbsfreiheit. Wir haben ein Papier, Erwerbsfreiheit, Reisefreiheit, Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist ein Larifari, falsches Wort, bis im Gefängnis. Reisefreiheit haben wir gesehen, auch beim Remigration Summit. Maximilian Merkel durfte nicht mal ausreisen. Und die Erwerbsfreiheit wird auch durch Deep Banking und Deep Platforming wirklich empfindlich berührt.
Jetzt ist es so, dass du aber trotzdem zuversichtlich bleibst. Und es gelingt dir ja trotzdem immer wieder über Umwege im kurzfristig sicheren Auslandskonten zu finden. Du schaffst es auch immer wieder Themen zu setzen, medial, über Social Media, auch wenn du dort viele Bands hast. Lässt sich letzten Endes diese ganze positive Entwicklung, für die wir kämpfen, für die Freiheit, für die Heimat, nicht aufhalten? Ist es nicht zu stoppen? Wird es dennoch immer wieder gelingen, auch wenn die Schlinge enger gezogen wird, weil das digitale Gefängnis wird ja aufgebaut?
Sie können den Sänger in Ketten legen, aber niemals ein Lied, hat unser Jürgens gesungen. Und ich sage, Sie können Blumen abschneiden, aber den Frühling nicht aufhalten. Ich glaube, das können Sie nicht. Ich bin auch wirklich sehr stolz und dankbar, dass trotz dieser massiven Zensur und Debanking ich so einen Beitrag leisten darf, Begriffe bringen, Remigration, weil eigentlich nach dem, was ich erlebt habe, was du erlebt hast, sollte es uns eigentlich gar nicht mehr geben. Sollten wir eigentlich völlig von der Bildfläche verschwunden sein, das war Ihr Ziel. Das Gegenteil haben Sie damit erreicht und ich persönlich glaube auch ehrlich gesagt, und deshalb rede ich nicht so gerne nur über dieses Deplatforming, Debanking, dass es eigentlich auch nicht so schlimm ist. Wir sollen nicht so viel jammern. Ich finde, es geht uns allen viel zu gut für die Tatsache, dass unser Volk, unsere Kultur, unsere Zivilisation gerade zerstört wird. Also das, was gerade angetan wird, schauen wir uns an, was hier in Belfast geschehen ist, ja, unserem Volk, dass man uns in einer jahrtausendenalten ethnokulturellen Traditionslinie unsere ureigensten Bereiche wegnimmt, uns verdrängt dort, dass hier diese Linie brechen könnte. Dafür wird doch viel zu viel gefeiert, viel zu viel gesoffen, viel zu viel Polterabend gemacht, viel zu viel auf Mallorca gefeiert. Das ist eigentlich eine Schande aus meiner Sicht, dass man uns so in Ruhe lässt. Ja, für mich persönlich ist der Antrieb, ich will die maximale Störwirkung aus meinem Leben ein Akt des Widerstands machen, dass wir entweder überleben als Volk oder die gezwungen sind, uns ins Gefängnis zu stecken. Und so sollten eigentlich alle Menschen auch ihr eigenes Leben checken. Geht es mir nicht vielleicht zu gut für die Tatsache, was gerade mit dem Volk geschieht? Krasses Beispiel, bitte um Verzeihung, jetzt wird's hart, aber stellt euch vor, eure Frau und eure Tochter wird gerade vergewaltigt und ihr liegt gemütlich am Fernseher und esst einen Packung Chips und trinkt ein Bier. Das ist nicht die Haltung, in der man sich befinden sollte, wenn die eigene Frau gerade vergewaltigt wird. Und wir sollten auch nicht eigentlich in der Haltung uns befinden, dass es uns gemütlich gut geht. Wem es in der DDR gut ging, der war meistens kein guter Mensch. Das ist so der entscheidende Punkt. Und jeder von euch, verzeihen wir es, wenn ich jetzt ein bisschen ins Predigen komme, aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, muss sich hinterfragen, auch die Leute, die gerade zuschauen, bin ich eigentlich eine Batterie für die Matrix? Entziehe ich dem System Energie oder liefere ich ihm Energie? Mhm. Jeder von uns liefert Energie durch Kaufen, durch Einkaufen, durch Arbeit. Mhm. Und eure Aufgabe ist es, zu einem Minusfaktor für das System zu werden. Ich glaube, das bist du wirklich. Mhm. Ja, das sind auch die Leute, die auf eins unterstützen, die spenden, mitarbeiten, die unsere Arbeit unterstützen. Und da müssen viel mehr Menschen aus dem Jammern, aus dem Klagen rauskommen. Wir müssen eigentlich viel mehr machen.
Das ist ein ausgezeichneter Schlussappell, bei dem wir aber dennoch jetzt noch kurz verharren werden, auch wenn er als Schlusswort geeignet wäre, denn ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger, unvorhersehbarer Impuls für mich gewesen zur Abrundung dieses Gesprächs, denn viele Leute haben noch gar nicht realisiert, in welcher Lage wir uns befinden. Ja, es stört sie etwas, bei Corona war es eben, man kann sich nicht bewegen. Man wird vielleicht von einer Zwangsimpfung betroffen sein. Bei der Migration ist es gut, dann ziehe ich aufs Land. Dann versuche ich, die Problemviertel zu meiden. Ich hoffe, dass dann meine Kinder und Enkel nicht mehr da reinfahren müssen oder das diesmal besser haben. Aber dass wir uns tatsächlich in einer Entscheidungsphase befinden, wo es sich in den nächsten 10 Jahren definitiv entscheiden wird, wohin das Pendel schlägt, das ist ja vielen Leuten nicht bewusst. Ich bin unglaublich dankbar, wir kennen uns ja schon sehr lange, dass mittlerweile sehr viele Leute, auch gerade ältere Leute, die viele Jahre diese Probleme und weggedrückt haben, die sich gar nicht mit der Politik zu viel beschäftigen und nicht schmutzig machen wollten, was menschlich völlig verständlich ist, dass die jetzt Anteil nehmen, dass die Projekte unterstützen, dass die dich unterstützen, dass die junge Aktivisten unterstützen, natürlich unseren Sender auf eins tragen. Ja, ohne diese Menschen gäbe es diesen Sender überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn jeder noch ein bisschen mehr beitragen könnte, auch wenn scheinbar Friedenszeiten herrschen, dann wäre noch einmal ganz etwas anderes möglich in der Bewegung, in der positiven Wende.
Absolut. Ich glaube, wir sind ein schlafender Riese, wie der Riese Rübezahl. Wir haben so viel Möglichkeiten. In Österreich gibt es 2,5 Millionen FPÖ-Wähler. Wir sind die Mehrheit. Ja. Wo sieht man das auf der Straße? Ja. Ja, es gibt ein paar mutige Leute. Übrigens danke an die, die mit Remigrationsschildern auf Autobahnbrücken gehen. Ja. Aber die Leute müssen in Bewegung kommen. Ein erster kleiner Akt könnte auch sein, den Safe Europe Act zu unterzeichnen. So ein erster kleiner Akt. Aber am Ende, und das ist die bittere Wahrheit, haben wir es dann nur uns selbst zuzuschreiben. Mhm. Keinen Bilderbergern, keinen Freimaurern, keinen Globalisten. Ja, die sind da, aber die sind nur so erfolgreich, weil wir so schwach und so untätig sind. Mhm. Also am Ende liegt es an uns.
Täter wie diese nutzen das Vakuum, das geschaffen wurde. Politiker tun, was wir ihnen gestatten. Und letzten Endes sind wir schuld, wenn wir die Politiker und in der letzten Konsequenz solche Mörder nicht stoppen. Wir hätten die Macht dazu, wir sind die vielen. Ich habe das in einer Formel beim Auf-1-Zuschauerfest auf den Punkt gebracht, insofern, dass ich sage, weniger als 1% möchte uns knechten. Wir haben etwa 4% Marionetten, mehr als 90% haben gar nichts gecheckt und einige wenige Prozent haben verstanden, was hier passiert. Wenn diese wenigen Prozent es schaffen, mehr von den 90% wachzurütteln, dann kommt die Wende. Und das haben wir bei Corona erlebt und ich glaube, wenn die Druckphase jetzt beginnt, mit Arbeitslosigkeit, mit wirtschaftlichen Problemen und dazu die Massenmigration, dann könnte sich etwas tun. Martin Sellner, was glaubst du konkret in den nächsten 1-2 Jahren? Werden wir größere Bewegungen erleben? Das ist jetzt meine Abschlussfrage tatsächlich.
Dem hätte ich fast nichts hinzuzufügen, perfekt auf den Punkt gebracht. Ich sehe das genauso, es ist unser Zulassen, unser Tun und Unterlassen. Aber ich glaube, wir bekommen noch eine Chance. Ich glaube, wir haben in den nächsten 5 bis 10 Jahren die letzte Chance, aber auch die größte Chance auf eine echte Freiheit. Das ist eben das Faszinierende auch dabei. Und ich ermutige Leute auch, das Ganze nicht nur als eine Tragik zu sehen, die uns überrollt, sondern als ein Abenteuer, in dem man auch teilnehmen kann. Ich glaube, wir werden wieder Massenkundgebungen haben auf der Straße. Ich glaube, dass auch die Wunden, die geschlagen wurden in dem Widerstand, in der Corona-Repression langsam verheilt sind, sich neue Potenziale gebildet haben. Die Jugend ist so rechts wie noch nie zuvor. Das ist irre, die überholen mich rechts. Ja, wenn ich auf Instagram schaue, da bin ich ganz schockiert. Ja, wie
also, was alles möglich ist.
Was alles möglich ist. Und da hat sich etwas zusammengebraut, eine Gewitterwolke, die wird abregnen. Ich glaube, in den nächsten, vielleicht schon diesem Herbst, ansonsten spätestens nächsten Herbst erleben wir wieder Massendemonstrationen. Gestärkt diesmal durch die Corona-Erfahrung und flankiert durch Sender wie Auf1, durch ein riesiges Medienimperium mit großen Parteien, wie der FPÖ an der Spitze. Ich glaube, wir haben die Chance auf eine echte Wende. Aber nur, wenn alle zusammenarbeiten, wenn die Leute verstehen, dass es nicht reicht, die Stimme abzugeben, sondern dass man als mündiger Bürger sich organisieren muss. Also mein Auftrag und meine Bitte an alle ist, wir müssen jetzt zu einer Lobby werden. Wir müssen jetzt zu einer echten organisierten Kraft werden. Dann können wir es schaffen. Ich persönlich, meine Prophezeiung, Massendemonstrationen in Deutschland und Österreich und den mitteleuropäischen Ländern 2026 Herbst oder 2027.
Danke für deine Zeit und für diese positive Prognose, Martin Sellner.
Vielen lieben Dank, danke.
Danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind. Sie haben es gehört in den Schlussworten. Wir haben eine Chance auf die Wende, aber nur, wenn sich die Guten in den Dienst dieser Wende stellen. Gehören Sie zu den Guten, tun Sie etwas. Ein erster Schritt wäre, diese Sendung weiterzuleiten und Ihren Freunden zu empfehlen. Unterstützen Sie Projekte wie die heute angesprochenen. Unterstützen Sie Martin Sellner. Unterstützen Sie natürlich auf eins. Ich habe es immer wieder erwähnt. Ohne Ihre freiwillige Unterstützung ist dieser Sender nicht möglich und sind Studiogespräche wie diese nicht möglich. Im Öffentlich-Rechtlichen wird Martin Sellner momentan noch nicht eingeladen und auch der neue ORF-Direktor wird das vermutlich nicht tun. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal bei Auf 1.